Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Die Radiologie gehört zu den fortschrittlichsten Errungenschaften unserer modernen Welt. Doch wie alles begann, das weiß heute kaum noch jemand. Ich bin Ray, ich bin das Licht und ich erzähle euch heute den Anfang von dem Anfang. Willkommen zu Folge 1, die Vorahnung, das Flüstern des unsichtbaren Lichts. Ich gebe zu, es ist ein wenig abstrakt, wir holen weit aus. Aber reist mit mir zurück, lange, lange bevor Konrad in Würzburg den Schalter umlegte, gab es Menschen, die meine Anwesenheit erahnten. Sie spürten, dass es eine unsichtbare Welt hinter der Materie gibt. Es waren Seher und Gelehrte, die in der Dunkelheit saßen, ohne Instrumente, ohne Ionisationskammern, ohne jedes Werkzeug. Aber sie hatten etwas, das vielen Forschern der Moderne später abhanden kam. Die Demut zu begreifen, dass das menschliche Auge ein zutiefst begrenztes Instrument ist. Sie ahnten mich, lange bevor sie mich sehen konnten. Ich war für sie eine Vorahnung, ein Flüstern. Reisen wir ins antike Europa, ins 5. Jahrhundert vor Christus. Der große griechische Geschichtsschreiber Herodot bereist die alte Phönizierstadt Tyros. Ich gehe neben ihm her, durch den Staub und durch die Hitze. Er betritt den Tempel des Herakles, des Stadtgottes, den die Phönizier Melkart nannten. Und er berichtet von zwei Säulen, eine aus reinem Gold, die andere aus einem smaragdgrünen Stein, der, so schreibt Herodot wörtlich, in der Nacht hell erstrahlte. Stellt euch das vor, ein grün leuchtender Pfeiler in der pechschwarzen Nacht eines antiken Tempels. Ich stand davor und kannte das Geheimnis, die Menschen aber nicht. Was dieser Stein wirklich war, weiß bis heute niemand mit Sicherheit. Manche vermuten grünes Glas mit einer verborgenen Lampe, andere einen luminisierenden Kristall, der tagsüber Licht trank und es nachts wieder ausatmete. Sicher ist nur, die Menschen jener Zeit standen vor einem Leuchten, das sie sich nicht erklären konnten, und sie taten das Einzige, was ihnen blieb. Sie nannten es einen Gott. Und diese Faszination für leuchtende Steine, sie zieht sich durch die ganze Antike wie ein roter Faden. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere beschreibt einen Stein, den er Lychnis nennt, vom griechischen Wort für Lampe. Das Lampensteinchen, er berichtet, diese rötlich glühenden Steine, wenn man sie in der Sonne erwärmte oder zwischen den Fingern rieb, Strohhalme und feine Fasern an sich zogen, als wären sie lebendig. Was Plinius staunend als Magie notierte, war in Wahrheit eine erste blinde Berührung mit jenen elektrischen Kräften, die viele Jahrhunderte später meine Geburt einläuten sollten. Die Menschen jagten diese Lampensteine wie Schätze. Sie konnten die Kraft nicht benennen, aber sie konnten sie fühlen. Und dann passierte andererorts etwas, das eine Brücke direkt zu eurer modernen Radiologie schlagen sollte. Wir schreiben das Jahr 1602 in der italienischen Stadt Bologna. Ein einfacher Mann namens Vincenzo Cascariolo, tagsüber Schuhmacher, doch nachts ein besessener Alchemist, durchstreift die Hügel des Monte Paderno. Er findet einen ungewöhnlich schweren, hellglänzenden Stein. Und in seinem Kopf reift ein gieriger Gedanke. Das ist der Stein der Weisen. Wenn ich ihn im Ofen brenne, mache ich daraus pures Gold. Cascariolo zündete die Kohlen an und kocht den Stein stundenlang ab. Gold findet er nicht. Aber als er den Ofen nachts ausbrennen lässt und das Labor stockfinster wird, schreit er vor Entsetzen auf. Der kalte, längst abgekochte Stein liegt auf dem Tisch und glüht von ganz allein. In einem unheimlichen, bläulichen Licht, wie eine lebendige Kohle, die niemals verlischt. Ich war in diesem Raum und ich genoss seinen Schrecken. Cascariolo nannte seine Entdeckung den Lapis Solaris, den Sonnenstein, weil das Glühen jedes Mal wieder auflebte, sobald man ihn ans Tageslicht hielt. Gelehrte aus ganz Europa reisten nach Bologna, um dieses Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Bald war er schlicht als Bologneser Stein in alle Munde. Und jetzt haltet euch fest, denn hier schließt sich ein Kreis über drei Jahrhunderte. Was der Schuhmacher da in den Händen hielt, war chemisch gesehen Bariumsulfat, das Mineral Baryt. Durch das Brennen mit der Kohle hatte er es in leuchtendes Bariumsulfid verwandelt, einen der allerersten künstlichen Leuchtstoffe der Menschheitsgeschichte. Versteht ihr das? Ausgerechnet Barium. Genau jedes Element, das Cascariolo 1602 durch puren Zufall zum Leuchten brachte, taucht fast 300 Jahre später wieder auf. denn der kleine Schirm, mit dem Wilhelm Conrad Röntgen mich 1895 zum allerersten Mal als grünes Glimmen sichtbar machte, war mit einem Bariumstoff bestrichen, mit Bariumplatincyanür. Nicht dieselbe Substanz, aber dasselbe Element. Die Fäden meiner Geschichte sind eng verwoben, enger als ihr ahnt. Ich habe sie selbst gesponnen. Aber das Flüstern der Steine reichte den Menschen irgendwann nicht mehr aus. Sie wollten die Energie nicht länger nur bestaunen, sie wollten sie selbst erschaffen, den Blitz bändigen. Und bevor sie lernten, mich sinnvoll zu nutzen, machten sie aus der Urgewalt der Physik erst einmal etwas anderes, ein Gesellschaftsspiel. Willkommen im 18. Jahrhundert. In den prachtvollen Salons des europäischen Adels baute man die ersten Reibungselektrisiermaschinen. Große, rotierende Glasscheiben, die durch bloße Reibung gewaltige Funken spuckten. Und wisst ihr, was die feine Gesellschaft damit anstellte? Sie spielte das elektrische Kussspiel. Man bat eine junge Frau, sich auf eine dicke Isolierplatte zu stellen. Im Salon nannte man sie die elektrische Venus. Heimlich wurde sie über einen verborgenen Draht an die Maschine angeschlossen. Ihr Körper lud sich mit statischer Elektrizität auf, bis ihr die Haare zu Berge standen. Und dann forderte man die jungen Männer auf, die Dame zu küssen. In dem Moment, in dem sich die Lippen näherten, sprang ein bläulicher Funke mit einem lauten Knall über. Die Männer taumelten erschrocken zurück, der Salon johlte vor Vergnügen. Man nannte es den Funken der Liebe. Ich stand, ich gebe zu, leicht amüsiert daneben und dachte mir, wenn ihr nur ahnen würdet, dass dieser kleine blaue Lichtblitz der Urvater jener gigantischen Energie ist, die eines Tages eure Krankheiten entlarven würde. Die Experimente wurden immer verrückter. Im Jahr 1746 wollte der französische Abt und Physiker Jean-Antoine Nollet wissen, wie schnell sich diese unsichtbare Elektrizität eigentlich ausbreitet. Also ließ er rund 200 Kartäusermönche antreten. 200. Sie mussten eine lange Kette bilden, indem sie sich über Eisendrähte an den Händen hielten. Dann schloss Nollet die Kette an eine Leidener Flasche an. Den allerersten elektrischen Kondensator der Menschheit. Geladen bis zum Bersten. Und was geschah? In exakt demselben Sekundenbruchteil zuckten alle 200 Mönche wie auf Kommando zusammen und sprangen in die Höhe. Die Elektrizität floss also schneller, als das Auge je erfassen konnte. Bei Hofe war man begeistert. Die Mönche, so vermute ich, waren es weniger. Und doch gab es zwischen all diesen Jahrmarktspielen einen Mann, der etwas entdeckte, das bis heute eine unheimliche Spur in euren Lehrbüchern hinterlässt. 1777 experimentierte der Göttinger Physikprofessor Georg Christoph Lichtenberg mit künstlichen Blitzen. Er jagte den Strom über eine staubbedeckte Isolierplatte und stellte fest, dass die Entladung ein filigranes Muster im Staub hinterließ, fein verästelt, wie die Wedel eines Farns. Man nannte sie fortan die Lichtenberg-Figuren. Da zeigte die Natur für einen Augenblick ihr wahres Gesicht. Denn wenn heute ein Mensch von einem Blitz getroffen wird oder einen schweren Hochspannungsunfall überlebt, dann brennt der Strom genau diese Muster in seiner Haut. Die roten Blutkörperchen platzen entlang der Strombahn auf und zeichnen diese fahnenartigen Verästelungen auf dem Körper. Wenn Ärzte auf der Intensivstation diese Muster sehen, wissen sie sofort, welche Kraft durch diesen Menschen geströmt ist. Und wisst ihr, wie sie sie bis heute nennen? Lichtenberg-Figuren. Derselbe Name, dieselbe Form, fast 250 Jahre später, eingebrannt in lebendiges Fleisch. Seht ihr, wie sich der Kreis schließt? Die Salons wurden irgendwann geschlossen. Die Menschheit schritt voran ins Jahrhundert der Industrie und der echten Wissenschaft. Und im Vakuum der ersten gläsernen Apparate pulsierte ich weiter und wartete, geduldig, auf einen Moment. Seid ihr bereit zu sehen, wie aus der Magie der Salons die harte Wissenschaft der Röhren wurde? Dann reisen wir weiter. Die Ära der Experimente beginnt. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn die Magie der Salons zur harten Wissenschaft wird. Bis zum nächsten Mal.